Im Osten wohnt das Licht. Nur wenige Menschen des Westens ahnen die Wahrheit, wenn sie von den weisen Männern des Ostens hören, von denen alte Überlieferung in stillen Kreisen edler Wahrheitssucher spricht, und unter denen, die hier dunkel ahnen, um was es sich handelt, sind wieder nur allzu wenige, die sich törichter Vorstellungen enthalten können, sobald sie ihrer Ahnung bildhafte Gestalt zu geben suchen. Im Osten, im Herzen Asiens, wurde das Messer des Gedankens am schärfsten geschliffen. Hier aber waren auch schon vor Jahrtausenden die Großen, die über allem Denken den klaren Weg zur Wahrheit fanden, der Wahrheit, die nichts anderes als absolute Wirklichkeit ist und nichts zu tun hat mit gedanklichen Erkenntnisbildern, in denen man gemeinhin das, was man die Wahrheit nennt, zu haben glaubt. Unter hoher Leitung fanden jene ersten der Brüder auf Erden Weg und Ziel. Seitdem unterweisen sie und ihre Nachfolger die Suchenden, die dazu reif befunden werden, im Geiste durch den Geist. Sie haben den heiligen Schutzwall des Schweigens um ihre Vereinung gezogen, und nur der findet Zutritt zu ihnen, den sie im Geiste als reif erkennen, ein Erkennender im Geiste zu werden. Sie wissen, dass ihre Gabe denen nur von Nutzen ist, die das Ende ihrer Mühen auf dem Pfade nahe vor sich haben. Allen aber senden sie aus ihrer Mitte helfende Lehrer, und sie sandten sie zu aller Zeit. Im Westen wie im Osten fanden sich stets solche wirkende Brüder. An keinem äußeren Zeichen sind die Glieder der hohen Vereinung erkennbar. Sie allein nur erkennen, wer zu ihnen gehört. Ihr geistiges Wesen ist tief verborgen vor den Augen der Menschen. Keiner der hier Gemeinten wird jemals versuchen, eine Gemeinde um sich zu scharen. Keiner hat jemals solche Gemeinden begründet oder gestiftet. Was als Gemeinde in der Welt entstand und sich auf die Stimme der Brüder auf Erden oder gar ihrer hohen Väter im Lichte berufen hat, war immer nur das Werk noch ungereifter Seelen, die durch zu früh entfaltete innere Sinne fähig wurden, einiges aus dem Kreise des innersten Ostens zu vernehmen, wie Lauscher, die an Schlüssellöchern horchen und ohne dass ihnen die Kräfte gegeben waren, auch das Erlauschte nun in rechter Art zu deuten. Sehr selten nur trat einer der Brüder persönlich und mit klarem Bekenntnis seiner Artung vor seine Mitmenschen im Getriebe äußerer Welt, und für jeden, der es tat, wurde dieser Schritt zu einem bitteren Opfer. Wo solche Opfer nicht unbedingt vonnöten sind, sollen sie vermieden werden. Daher die Verborgenheit, aus der heraus die weisen Männer des Ostens wirken. Daher die Verschwiegenheit, in die sich jedes Glied dieses Kreises hüllt, solange seine Aufgabe ihm nicht den Zwang auferlegt, sei es in symbolischer Umschreibung, sei es in deutlicheren Worten, seine geistige Art zu bekennen, die auch wahrlich nicht leicht sich bekennen lässt. Die hohe Gemeinschaft der Leuchtenden, von der uralte Tradition ehrfürchtiger Wahrheitssucher als den weisen Männern des Ostens spricht, ist allein durch geistiges Gesetz gebunden. Ihre Glieder kennen keine Gelübde der Askese und keine Ordensschwüre. Die Entfaltung der geistigen Kräfte hängt nicht von solchen Dingen ab. Was aber durch das Gesetz verlangt wird, dem diese Kräfte gehorchen, das ist weit mehr als härteste Askese und das strengste Büßerleben. Es müssen viele Vorstellungen aufgegeben werden, die zwar auf an sich richtigen Prämissen beruhen, aber nur die niederen Kräfte am Menschen berühren, wenn man wissen will, was ein Eingeweihter dieser Vereinung in Wahrheit ist. Jeder aber, der es ist, wird euch erkennen, unbeirrt durch eure irrtümlichen Vorstellungen. Sein Lehren tönt auch nicht eurem äußeren Ohr, selbst wenn ihr ihn persönlich kennen solltet. Die Mitteilungen, die ein Geistgeeinter etwa in der Sprache seines Landes gibt, machen nicht sein Lehren aus. Sie sollen euch nur Fingerzeige sein, damit ihr ihn oder was seiner Art ist, wiederfindet in euch selbst, in eurem Innersten. Auch seine äußeren Worte aber wollen empfunden, nicht erklärt, nicht gedanklich zerfasert werden. Wenn ihr jedoch zu seinen Jüngern werden könnt, dann wird er in eurem eigenen Herzen zu euch reden. Er wird aber niemals eure Sinne durch die Reize schwüler Ekstase zu umnebeln suchen, sondern neben euren irdischen Sinnen wird er neue geistige Sinne in euch eröffnen. Ihr werdet zuerst sein Lehren vernehmen, ohne zu wissen, ob es der Freund und Führer eurer Seele ist oder ob ihr selbst das seid, was in euch spricht. Ein gewisses, reines, neues Fühlen jedoch, das sein Lehren begleitet, wird euch aber im Bälde sagen, dass mit geweihter Stimme in euch gesprochen wird. Durch unmittelbares Erzeugen innerer Klarheit, ohne Worte der Sprache des Mundes. Dieses oft ganz unvermutete, ganz unerwartete Empfangen eines klaren inneren Erhellens geistiger Dinge, das so sehr alles überstrahlt, was logisches Denken sonst gewohntermaßen uns an Klarheit bringt, mag euch immer ein sicheres Zeichen sein, dass echtes geistiges Lehren sich in euch bezeugt. Geistiges Lehren ist kein Überzeugen wollen, sondern ein unmittelbares Aufhellen dessen, was vorher im Dunkel lag. Ein Menschenbruder spricht so in euch, der nicht mehr die Schallwellen der Luft dem Ohre des Leibes senden muss, wenn er empfängliche, offene Herzen, die ihm vertrauen, lehrend erreichen will. Vielleicht werdet ihr im Anfang noch nicht alles verstehen können, was auf diese Weise sich in euch ereignet. Denn man kann sehr wohl etwas in absoluter Klarheit erkennen, ohne imstande zu sein, das Erkannte vor sich selbst gedanklich aufzulösen. Bleibet ruhig in solchem Falle und zergrübelt euch das Klare nicht. Lernet vor allem die Stimme, die in euch spricht, unterscheiden von den falschen Stimmen eurer aufgeregten Fantasie. Bleibet nüchtern und still, als ob es gelten würde, längst Gewohntes in euch zu beobachten. Die Stimme des Lehrenden ist im Beginn der Führung so leise wie ein ganz zarter Gedanke, ein kaum wahrnehmbares Fühlen. Aber der Führer im Geiste spricht kein Wort in seiner geistigen Sprache, von dem nicht ein sehr präzise unterscheidbares Gefühl der Gewissheit ausginge, das schwer beschreibbar ist, aber mit aller Sicherheit von jedem sofort erkannt wird, der es auch nur ein einziges Mal erlebte. Kein eigener Gedanke, und sei er noch so hoher Art, kann jemals dieses Fühlen erzeugen, das der Geist erzeugt, in dem und durch den der geistig Lehrende wirkt. Je mehr die Sicherheit wächst, mit der ihr seine Stimme unterscheiden lernt von allem, was nicht seines Wesens ist, desto klarer wird sie in euch sprechen können. Dann wird eines Tages die große Stunde kommen, in der auch euer letzter leiser Zweifel euch verlassen haben wird. Werdet aber nicht ungeduldig, wenn ihr nicht gleich das erste der Ziele in euch erreichen könnt. Ihr wisst nicht, ob ihr schon reif genug wurdet, um die Lehre mit Nutzen zu empfangen, und hier trägt der Lehrende allein Verantwortung für alles, was er gibt. Manchem wird die Gewissheit eher, manchem später kommen, jedoch sie kommt gewiss, wenn ihr in Ruhe euch dem geistig Lehrenden vertraut. Vergesst auch nicht, dass wahre Weisheit Wirklichkeitserkenntnis ist und dass sich der wahren Weisheit Lehrer nur der Wirklichkeit bedienen, wenn sie lehren, der Wirklichkeit, die nicht etwa das Komplizierteste im Sein, sondern an sich das Allereinfachste ist. Es gibt Gedankenkräfte, die stets zu täuschen suchen, da sie selber nur aus Täuschung leben. Der geistig Lehrende ist ferne ihren Regionen. Nie wird er auch von anderem euch zeugen, als von Dingen des Geistes, Dingen der Seele, Dingen der Ewigkeit. Ihr werdet durch ihn erkennen, wer ihr seid und was der Mensch an sich in Wirklichkeit im Kosmos bedeutet. Ihr werdet, wenn ihr dem vertraut, der euch in euch belehrt, sicher werden, wie er selber sicher ist. Seine eigene Sicherheit wird er, der Sichere, euch überlassen. Ihr sollt aber niemals innerliche Fragen stellen, bevor die große Stunde der Gewissheit kam. Tut ihr es dennoch, so werdet ihr sicher jenen täuschenden Gedankenkräften erliegen. Macht euch auch keine Vorstellung von der Gestalt und Art des Menschen, in der euer geistiger Lehrer hier auf Erden leben mag, und wenn ihr einen Menschen kennt, von dem ihr wisst, er ist ein Geistgeeinter, so hütet euch, nun allsogleich zu glauben, es müsse nur dieser euch bekannte Geistgeeinte nun auch euer geistiger Lehrer sein. Ihr braucht nicht zu wissen, wer aus dem Kreis der Leuchtenden des Urlichts euch geistig lehrt, und die es wissen, werden es euch nicht sagen. Gebietet eurer Phantasie, damit sie euch nicht bei wachen Augen am Gängelbande ihrer Träume führe. Das außenmenschliche Leben des geistig Lehrenden ist seine eigene Angelegenheit, und er will nicht, dass man den Geist, in dem er wirkt, mit seiner erdenhaften Erscheinung verwechsle. Er will nicht, dass seine Schüler der Persönlichkeit Verehrung zollen, die nur der Geisteskraft gebührt, aus der sie wirkt. Er lehrt allein die Weisheit, die man Wahrheit nennt und die in Wirklichkeiten sich dem Schüler offenbart. Er lehrt sie nur im Geiste, durch die Kraft des Geistes. Dabei ist jedem, der auf solche Weise lehren darf, zugleich bewusst und nur zu sehr empfindbar, dass allein die Unvollkommenheit der Darstellung des ewig Wirklichen als Werk des Erdenmenschen sich erweist, und jeder Leuchtende im Urlicht wird die Ehrung, die man etwa seiner irdischen Persönlichkeit entgegenbringen mag, alsbald verbrennen auf dem ewigen Altar, dem er als einer der berufenen Priester dient.